Die Generaldebatte im Bundestag ist der Höhepunkt der Haushaltswoche und in der Regel eine Generalabrechnung mit dem Kanzler. So auch heute. Nach dem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt hat die AfD Oberwasser. Sie beschwört bereits das Ende der Kanzlerschaft von Friedrich Merz herauf und das Ende der Bundesregierung. Der Kanzler selbst nimmt in seiner Redezeit stark die AfD in den Fokus. Ist das sein Weg, die Partei klein zu kriegen? Merz unter Druck. Was muss Schwarz-Rot jetzt ändern? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Die Wählerinnen und Wähler haben ziemlich deutlich gesprochen. Sie haben auch uns, auch mir eine deutliche Botschaft gegeben. Aber die absolute Mehrheit haben sie nicht. Und die werden sie in Deutschland auch nicht erzielen. Meine Damen und Herren, das ist unsere Aufgabe. Aufstehen, Fehler vergeben und Zukunft gestalten für Deutschland. Auch gegen ihren Widerstand.
Ja, so klang der Kanzler heute im Bundestag. Wie tritt er auf jetzt nach dem Wahldebakel? Mit diesen Gästen will ich darüber reden. Volker Resing ist hier, er ist Chefredakteur von Christ in der Gegenwart, Kolumnist für den Cicero und er hat unter anderem ein Buch geschrieben über Friedrich Merz. Außerdem bei uns Anna Lehmann, sie leitet das Parlamentsbüro der Taz. Florian Schmidt ist hier, er leitet das Hauptstadtbüro bei T-Online. Und Christine Dankbar vervollständigt die Runde. Sie ist Ressortleiterin Politik und Hauptstadtkorrespondentin der Frankfurter Rundschau. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Ich habe zur Generaldebatte wirklich die unterschiedlichsten Analysen gelesen. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das bewerten. Wir haben Auszüge gerade gehört, Herr Resing. Wie hat sich Friedrich Merz heute geschlagen?
Es war nicht seine beste Rede, aber er hat das gemacht, was er kann, angreifen, die Opposition angreifen. Er hätte eine staatstragende Rede halten können, das hat er nicht getan, sondern sich so stark auf die AfD fokussiert, sodass in der Unionsfraktion damit nicht alle zufrieden waren. Und es war sozusagen kein Befreiungsschlag, aber es ist natürlich auch kein Fehler aus seiner Sicht, die AfD so zu stellen. Und wie unzufrieden die AfD mit dieser Rede war, das war natürlich bei dieser Debatte auch zu merken. Denn die war ja kaum zu beruhigen. Die Bundestagspräsidentin musste mehrfach eingreifen.
Mhm. Frau Dankbar, wie bewerten Sie seinen Auftritt? Hat man zu sehr vielleicht noch gemerkt, wie sehr ihm dieses Wahldebakel noch in den Knochen steckt?
Also ganz ehrlich gesagt, ich war am Anfang, als er angefangen hat, erst mal ein bisschen erschrocken, weil das sehr defensiv angefangen hat. Und er ist ja nach Alice Weidel an der Reihe gewesen und die ist mit Standing Ovations an ihren Platz zurückgegangen. Das war auch ganz klar, dass das die AfD-Fraktion so machen würde. Und er hat dann mehr oder weniger, ja, das klang dann fast schon kleinlaut, eingeräumt, dass man in Sachsen-Anhalt verloren hat, das Offensichtliche zugegeben, hat aber dann, finde ich, finde es schon gut, dass er die AfD gestellt hat und dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Das fand ich aber ehrlich gesagt ein bisschen zu defensiv.
Mhm. Herr Schmidt, wie ist Ihre Einschätzung? Er hat ja zum Beispiel auch gesagt nach dem Wahldebakel, er will jetzt quasi mehr auf Emotionalität auch setzen, da die Menschen mehr abholen. Haben Sie das gespürt bei seinem Auftritt heute?
Der Kanzler war auf jeden Fall wieder sehr emotional, aber deswegen hat er nicht die Emotionalität der Menschen, glaube ich, gepackt, sondern er war, teils wirkte er auf mich wütend schon fast, war sehr angefasst und hat dann wirklich fast 20 Minuten seiner 30-minütigen Rede darauf verwendet, die Opposition, in dem Fall Frau Weidel, zu stellen. Er hätte das tatsächlich für einen Befreiungsschlag nutzen können, das hat er aber nicht, sondern er ist erst in den letzten 5 Minuten dann mal zu dem gekommen, was man vielleicht nennen kann, wie den Ansatz für eine Erzählung, wie er es dann angekündigt hatte, jetzt am Montag nach den Parteigremien, dass er versucht, die Menschen wieder ja stärker bei ihren Gefühlen zu packen und zu sagen, warum beispielsweise die ganzen Reformen jetzt sein müssen. Und ja, das kam mir persönlich auch zu kurz, hätte ich gedacht, müsste heute eigentlich der Moment sein, das deutlich mehr zu machen.
Über die Reformen, Frau Lehmann, die wollte er ja auch besser erklären. Haben Sie bessere Erklärungen gehört heute?
Nein, und ich war in der Tat auch befremdet darüber, dass Friedrich Merz erklärt hat, wir suchen jetzt nach einer Erzählung. Ich meine, diese Partei hat eine Grundsatzprogrammdebatte hinter sich. Die hat einen Wahlkampf geführt und dann ist sie reingegangen und sagt, wir machen jetzt Reformen. Und jetzt steht sie da und sagt, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie erklären wir eigentlich, warum ist das eigentlich gut? Ich finde, das wirkt so verloren. Also eigentlich dachte ich, geht das umgekehrt. Man überlegt sich erst, wo will man eigentlich hin? Und dann definiert man, welche Maßnahmen braucht man dazu? Und nicht, wir definieren mal ein paar Maßnahmen und mal gucken, was rauskommt. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken über die Rede.
Herr Resing, was glauben Sie, wie groß ist wirklich das kommunikative Problem, das Erklären, das emotional mitnehmen?
Naja, darüber, dass die Kommunikation von Friedrich Merz jetzt sowohl in Berlin als auch im Rest des Landes nicht als optimal empfunden wird, ist jetzt schon viel geredet worden. Ich glaube, am Ende des Tages wird das gar nicht, wird sich das nicht mehr ändern. Er wird sich nicht neu erfinden. Er bleibt, wie er ist. Er wird auch nicht, es wird nicht die Wende zu einer Beliebtheitskurve geben. Die Frage ist, ob dieser Kanzler liefern kann. Beliebtheit steht nicht im Grundgesetz. Ein Kanzler muss nicht beliebt sein, er muss aber liefern können. Die Unzufriedenheit auch in der Fraktion mit ihm ist natürlich grassierend. Und natürlich wächst die Unzufriedenheit. Aber er hat gar keine andere Chance, er hat auch nichts mehr zu verlieren. Er muss diese Reformen durchziehen, vielleicht auch um den Preis, dass er noch unbeliebter wird. Vielleicht gibt es auch Demonstrationen. Aber wenn er die Reformen durchzieht, wenn er liefert, ist das seine einzige Chance.
Ist das so? Ein Kanzler muss nicht beliebt sein?
Da sagen wir es mal so, es ist ja die Tragik, dass wir Friedrich Merz jetzt immer mit Angela Merkel vergleichen. Die war ja am Anfang auch nicht beliebt und die, muss man auch sagen, die emotionale Seite war so ihre Sache auch nicht. Aber das, die war wenigstens erfolgreich. Und ich meine, ein Kanzler muss erstmal erfolgreich sein. Wenn er jetzt erfolgreich wäre, dann würde auch jemand wie Friedrich Merz dann auch so ein bisschen mehr in sich ruhen und würde authentischer wirken.
Angela Merkel war erfolgreich?
Sie hat ihrer Partei immer wieder, die hatte ein bisschen mehr als 12%, als 12 Stimmen im Bundestag als Mehrheit. Da geht's schon mal los. Erfolgreich. Also, ist schon klar, wie wir hinterher jetzt, wie wir natürlich Reformstau und so weiter, wie wir das alles bewerten. Für ihre Partei war sie aber sehr viele Jahre lang erfolgreich und insofern war das auch, auch im Land war das erfolgreich. Wir sehen hinterher, was alles liegen geblieben ist, keine Frage. Aber die Tatsache, dass Friedrich Merz, der hat ja auch, muss man ja auch sagen, es ist ja nicht alles selbst verschuldet. Also alles, was aus USA kam und was jetzt auch die Energiepreise hochtreibt, diese Dinge hat er natürlich jetzt nicht, von ihm verursacht. Das Problem ist aber, dass er trotzdem damit umgehen muss und dass einfach der Erfolg, den er ja auch so vollmundig angekündigt hat, dass der einfach so krass ausbleibt, dass die Leute einfach ihm das nicht mehr abnehmen. Und da geht es gar nicht darum, ob die ihn mögen oder nicht. Die sehen einfach, dass da zwischen Anspruch und Wirklichkeit so eine riesige Lücke klafft, dass sie sich auch, glaube ich, betrogen fühlen auf eine gewisse Art und Weise.
Ich glaube, das ist der wirklich zentrale Punkt. Ne? Es gibt hier, wie Sie es gerade auch sagten, ein so großes Gap zwischen eben diesen Erwartungen, die er auch selber geschürt hat. Im Wahlkampf hat er gesagt, links ist vorbei, wir werden eine ganz neue Politik machen. Haus des Politikwechsels hieß das Konrad-Adenauer-Haus zwischenzeitlich. Das waren wirklich, also größer konnte man das nicht ziehen. Und am Ende konnte er damit fast nur eben in diese Erwartungslücke dann reinfallen. Genau da ist er jetzt. Ne?
Er hat sich selbst an Bein gestellt?
Ein Stück weit ja, auf jeden Fall. Auch seine Partei insgesamt, da war nicht nur er alleine mit dran. Ne?
Dass man in einem Wahlkampf die Erwartungen hochschraubt, finde ich jetzt erstmal keine Sünde. Ganz im Gegenteil, hat er natürlich versucht, Mehrheiten für die CDU zu erringen im Wahlkampf und anzukündigen, dass wenn wir gewinnen, dann auch das und das passiert. Dann haben sie nicht gewonnen und aus diesem Sieg, der sich bitter anfühlte, ist diese Regierung geworden und da ist auf der Habenseite dieser Regierung schon auch einiges zu sehen, nur eben nicht die Beliebtheit des Kanzlers. Ja. Und das hat natürlich auch mit dieser Person zu tun, die lange innerhalb der Union so eine Projektionsfläche für einen Neuanfang war. Vielleicht auch etwas unrealistisch, diese Projektionsfläche eines Konservativen, die er dann abgegeben hat. Und ich bin gar nicht so sicher, ob diese Stimmung auf die lange Strecke hin so andauernd werden, also ob die so relevant sind. Also die Frage ist, kriegen die Reformen hin? Und wenn die im Bundesgesetzblatt stehen, dann kann der Kanzler noch so unbeliebt sein. Schauen wir mal nach Frankreich. Macron ist also sowas von unbeliebt gewesen. Er hat Massendemonstrationen gegen den Präsidenten. Er hat Reformen gemacht, er ist wieder gewählt worden. Und das ist das Entscheidende. Und das ist nicht gewiss, dass sie das gelingt.
Wir wollen gleich intensiver auf die Reform schauen. Mich würde aber auch Ihre Haltung interessieren. Kann der Kanzler sich halten, wenn er so unbeliebt ist, dass selbst Markus Söder gestern in der Sendung bei Maischberger auf die Frage hin, ist es der richtige Kanzler für diesen Moment, antwortet mit, er ist der Kanzler?
Naja, ja, also der Rückhalt in den eigenen Reihen ist überschaubar. Aber natürlich kann er sich als Kanzler halten. Ich sehe keinen, der derzeit als Brutus bereitsteht, also der ihn vom Thron schubsen würde. Es kann eigentlich nur so sein, dass Merz selbst zu der Erkenntnis kommt, er ist vielleicht der Falsche. Und dann sagt, okay, wir machen hier einen geordneten Übergang. Das sehe ich aber zurzeit nicht. Und ich wollte noch mal was zu Ihnen sagen, Herr Resigen, weil Sie sagten, das Entscheidende ist, dass die Reformen gelingen. Ich finde, die Reformen sind kein Selbstzweck. Also Reformen um der Reformen willen, nein. Es muss doch gelingen, also wir müssen mal schauen, wir sind eine alternde Gesellschaft. Also wir müssen die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen. Und wir haben eine Industrie, die lebt quasi im 20. Jahrhundert. Also die ist fossil getrieben und setzt auf Produkte, die vor 10 Jahren super zu verkaufen waren. Jetzt haben wir aber eine Welt, die sich ändert. Wir haben KI, wir haben China, das als Wirtschaftsmacht total, also quasi alle anderen im Begriff ist abzulösen. Und die Frage ist doch, wie kriegen wir unsere Industriegesellschaft so aufgestellt, dass wir auch noch in 10, in 15, in 20 Jahren wettbewerbsfähig sind?
Und da
würde ich einige der Reformen, ich muss das noch zu Ende sagen, würde ich einige der Reformen, die gerade passieren, doch sehr, sehr hinterfragen. Also ich meine, wir verlieren 12.000 Arbeitsplätze jeden Monat. Und dann diskutieren wir darüber, Krankschreibung am ersten Tag. Ich sage, was sind denn das für Symboldebatten? Ich meine, damit kriegt man doch keine klimaneutrale Wirtschaft hin. Oder sollen wir vielleicht länger arbeiten? Ich meine, wir müssen eigentlich darüber reden, wie können wir Arbeit umverteilen? Wie können wir sicherstellen, dass die Leute, die in Zukunft keine Arbeit mehr haben werden, sei es, weil die Betriebe dicht machen oder sei es, weil KI kommt und ganz neue, also weil sie ganz viele Berufe und Berufszweige übernehmen wird, dass die irgendwie noch in einer sinnvollen Art an der Gesellschaft teilhaben. Und diese Debatte wird überhaupt nicht geführt. Und das finde ich total bedenklich.
Ich merke, ich bin wieder rein.
Da muss ich widersprechen. Also tatsächlich, nein, sie sind natürlich kein Selbstzweck. Der Zweck ist, dass dieses Land auch eine Zukunft hat, wirtschaftlich. Und da geht es sicherlich auch darum, wie wir Arbeit in künftigen Zeiten neu verteilen, wenn eben KI beispielsweise auch Jobs übernimmt. Aber vor allem ist es ja so, unsere Gesellschaft wird immer älter und der Arbeitsmarkt wird immer schmaler. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass eben genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Dafür hat der Kanzler ja durchaus einen Punkt. Nur genau das erklärt er eben nicht richtig. Und das ist eben auch nicht nur Erklärung, sondern es braucht eben weit mehr. Es braucht eine Erzählung dafür, die halt über das reine Erläutern, Mathematik, wie er es selber sagt, hinausgeht. Und das fehlt dieser Regierung insgesamt, das fehlt auch diesem Kanzler. Und ich glaube auch, da hat der Kollege Resing komplett recht, das wird sich bei Herrn Merz nicht mehr einstellen, sondern er wird wahrscheinlich eben der bleiben, der er ist.
Wird er dann durchhalten, eine Legislatur?
Ich würde sagen, ja, stand jetzt schon, weil es eben tatsächlich gerade niemanden gibt, der ihn da vom Thron stoßen würde.
Aber es gibt genügend Namen, die als Ersatz gehandelt würden.
Ja, ich würde mal sagen, bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen passiert erstmal gar nichts. Mhm. Also es werden ja immer ein Name, der immer wieder fällt, ist der von Henrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, war ja neulich auch in Berlin auf Tour offiziell, um den Kandidaten der Berliner CDU, Stefan Ewing, zu unterstützen. Aber es war natürlich bemerkenswert, dass Wüst sich strahlend am Brandenburger Tor präsentierte, während Merz ganz geknickt im Konrad-Adenauer-Haus stand. Aber wenn Henrik Wüst wäre, dann würde ich bis zur Landtagswahl gar nichts machen. Und wenn ich diese Wahl gewonnen habe, dann kann ich alles werden. Insofern, denke ich, passiert da erstmal gar nichts.
Aber noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Der große Politikerklärer war Gerhard Schröder. Ältere unter uns erinnern sich an den großen Bundeskanzler, der gravierende Reformen gemacht hat, die SPD fast an den Rand ihrer Existenz gebracht hat. Von diesen Reformen hat Deutschland 20 Jahre Wohlstand gehabt und von diesen Reformen, die schmerzhaft waren. Und Leute mögen keine schmerzhaften Reformen. Die haben aber Angela Merkel diese erfolgreiche Kanzlerschaft beschert. Und diese Reformen waren notwendig, sie sind nicht beliebt. Und diese Unbeliebtheit, also am Ende wäre mir lieber ein richtig unbeliebter Merz und eine gute Kanzlerschaft als ein beliebter Merz und es passiert nichts.
Aber ich finde, das ist genau der Fehler, zu sagen, wir brauchen die Rezepte von vor 25 Jahren, damit wir das Land in die Zukunft bringen. Was Schröder gemacht hat, ist ja die Arbeitskosten in Deutschland drastisch zu drücken. Ja. Und erfolgreich war Deutschland damit vor allen Dingen im europäischen Vergleich. Wir haben unsere Bündnispartner in Europa eigentlich an die Wand gedrückt. Wir haben besser und billiger produziert. Und auf diese Weise ist es uns auch gelungen, den chinesischen Markt dann zu erobern. Nun ist es aber so, wir wären nie bei den chinesischen Arbeitskosten landen. Wir werden auch nicht so günstig produzieren wie in Singapur. Also
in Deutschland
es kommt
war
doch jetzt
auch in den Jahren von Angela Merkel waren die Arbeitskosten doch nicht so hoch wie nicht so niedrig wie in Rumänien, Polen oder Tschechien.
Ja,
wir sind konkurrenzfähig geworden innerhalb des europäischen Raums und das müssen wir wieder werden.
Wir
müssen jetzt nach Polen gucken, um zu gucken, wie Wachstum geht, weil wir es nicht mehr hinkriegen.
Aber worüber wir jetzt ja nach Sachsen-Anhalt am meisten diskutieren, sind die Sozialreformen, sind die Rente, die abschlagsfreie Rente mit nach 45 Beitragsjahren, Frau Dankbar. Sollte man da jetzt noch mal ran? Könnte man da überhaupt noch mal ran? Hätte das jetzt noch einen Effekt auf Mecklenburg-Vorpommern und Berlin?
Ja, da müssen wir jetzt aber nach Mecklenburg-Vorpommern schauen, weil die Ministerpräsidentin, die da am meisten drauf drängt, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt, das ist Manuela Schwesig. Wenn man sich das nämlich bei den CDU-Ministerpräsidenten angeguckt hat, die hatten da schon so ein bisschen Einschränkungen, wollten das aber auch, wollten auch gerne an dieser Welle mit teilhaben, aber ein bisschen abgespeckter. Tatsache ist natürlich, wenn man jetzt ein Narrativ für die jüngere Generation schreiben möchte oder denen einfach eine Zukunftsvision geben möchte, dann muss man natürlich die Rente umbauen. Und ich finde, dass die Expertenkommission, das wird ja jetzt immer so auch gerade aus der Reihe der SPD, die sollte man vielleicht auch nicht aus dem Auge verlieren, was Reform betrifft, wird es jetzt so ein bisschen als die professorale Expertenkommission abgetan. Das hat Herr Schweizer gesagt. Da muss man echt mal aufhorchen, so nach dem Motto, die haben alle noch nicht richtig gearbeitet, die waren auch nie im Osten. Tatsache ist aber, dass das mit der Rente mit 63, wie es immer genannt wird, dass diese Abschaffung einen Großteil der Finanzierung der neuen Rente gewissermaßen sichert. Und da muss man, glaube ich, schon, sind aber auch, und das ist auch immer, wird auch ehrlich gesagt unfairerweise auch immer verschwiegen, da sind Übergangsfristen geplant, es sind Härtefallregeln geplant und so.
Also aber, ein Großteil der Finanzierung, da setze ich mal ein Fragezeichen dran. Also es gibt eine Rechnung, 10 Milliarden Euro, aber das betrifft einen ganzen Jahr. Jahrgang von 1957 und zwar in einem Zeitraum von mehreren Jahren, ich glaube in 10 Jahren oder in 15 Jahren ist das. Also da die Berechnungen, die es dazu gibt, die sind sehr unterschiedlich und ich glaube pro Jahr sind es, ich möchte nicht lügen, aber ein sechsstelliger Millionenbetrag. Insofern, also ein Großteil der Finanzierung stimmt so nicht. Aber es ist natürlich so, wenn man diesen Brocken, also wenn man den Stein rausbricht, dann muss man natürlich sagen, wie will man es denn anders finanzieren?
Aber man muss doch sagen, die Diskussion um die Rente mit 63, das ist ein populistischer Popanz, die SPD seit 20 Jahren macht. Ja? Und wenn man meint, gegen Populisten mit Populismus gewinnen zu wollen, viel Spaß. Ja, vielleicht gibt es das so einen kleinen Zwischenhoch. Dann lieber ein unpopulistischer Kanzler, der in Teilen auch unbeliebt ist, aber das Notwendige tut. Also diese abschlagsfreie Rente ist doch, und übrigens ja von der SPD mitgetragen, Sie wissen es, es ist ein Popanz, weil natürlich es Ausnahmen gibt, weil es nicht eine generelle Abschaffung ist, sondern weil man damals die Rente mit 63, die ja jetzt sowieso schon was bei 65 ist, weil man sie unkonditioniert gemacht hat. Jetzt macht man Konditionen rein und es wird so getan, als ob man damit sozusagen mit so einem Bonbon dann auch mal populistisch gewinnen kann. Aber liebe Leute, es wird nicht gewinnen, das wird nicht funktionieren. Wir haben es in Sachsen-Anhalt gesehen. Schulz hat es mit Kretschmann versucht. Also man kann Populismus nicht mit Populismus
bekämpfen. Aber haben wir es in Sachsen-Anhalt gesehen? Ja, natürlich, Schulze hat es versucht, aber es war ja aus dem Bund gab es ja keinerlei Signal dafür, dass die CDU dazu bereit sei. Also haben wir ja nicht wirklich diesen Gradmesser.
Ja, wenn wir den Rattenfängern folgen wollen, bitte. Man muss aber, das unbeliebte Politik ist nicht schlechte Politik. Ja.
Also die Rente abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, also AK Rente mit 63, wie sie früher hieß, jetzt ist es ja schon längst nicht mehr die Rente mit 63, da sagte Friedrich Merz noch vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, wir werden alle Anreize zur Frühverrentung abschaffen, basta. Und jetzt, heute im Bundestag, da klang er aber schon wieder ganz anders. Ja, natürlich werden wir darüber reden. Wir werden über Übergangsfristen reden. Natürlich, ich glaube, um mehr geht es nicht. Also zu gucken, wer kann wirklich weiterarbeiten und wer ist nach 45 Jahren so kaputt, dass er sich das einfach verdient hat. Und mal ganz abgesehen davon, wir reden von Leuten, die 45 Jahre eingezahlt haben. Also 45 Jahre lang gearbeitet haben.
Und naja, ich glaube,
das darauf wäre kommen ja schon die mal, wenn wir beide da uns auf einigen können, wären wir ja schon sehr viel weiter, dass man also klar macht, es muss Einzahlungszeiten sein.
Natürlich.
Ja, und nicht, ja, und nicht irgendwelche anderen Zeiten. Gut, aber am Ende ist es eben der Versuch, mit diesem Thema hier das Ganze wieder aufzuschnüren, und das darf nicht passieren.
Ganz kurz, Herr Schmidt wollte auch, ich will gerne Ihre Meinung hören.
Ja, tatsächlich. Also ich fand das heute auch einen sehr, sehr fast schon fatalen Satz vom Kanzler, dass er heute gesagt hat, so ja, darüber werden wir sinngemäß reden müssen. Das hat er übrigens auch schon am Montag in der Pressekonferenz gesagt, hat er gesagt, ja, wir werden reden müssen mit der SPD. Das klang alles vor dem Sommer ganz anders. Da saßen er und auch Frau Baas nebeneinander und sprachen fast im selben Ton von einem Gesamtkunstwerk-Rentenpaket. Das war richtig, das war gut. Man kann natürlich Strucksches Gesetz im Bundestag immer noch jedes Gesetz und jedes Paket auch insgesamt noch mal in kleinen Teilen verbessern. Aber wenn man eben die wirklich großen Punkte da wieder rausbricht, dann explodiert am Ende auch das ganze Paket. Man hat gar nichts mehr. Und gerade das Rentenpaket ist eigentlich, wenn man die großen Reformen anschaut, wahrscheinlich mit das Wichtigste, weil es am langfristigsten auch seine Wirkung entfaltet. Und wenn man das jetzt wieder in Gänze aufschnürt, dann kann man auch sagen, gute Nachtreform, dann lässt man es eigentlich komplett bleiben. Und dann wird man am Ende dieses halben Jahres, wie der Kanzler es auch selbst gesagt hat, Bilanz ziehen müssen und sagen, Schwarz-Rot hat jetzt nicht geliefert, und die Aussichten, dass das dann noch kommt, nach dem zweiten vermasselten Herbst der Reformen, sind fast ausgeschlossen.
Aber das Thema Rente war in Sachsen-Anhalt ja durchaus eines, was viele Bürgerinnen und Bürger umgetrieben hat. Kann man das einfach ignorieren und dann gleichzeitig sagen, wir wollen aber Konsequenzen ziehen, wir wollen jetzt andere Politik machen, damit wir wieder nach vorne kommen und die AfD kleiner wird?
Ich fürchte auch, ein Stück weit muss man es ignorieren. Man kann es nicht gänzlich ignorieren. Natürlich kann eine Regierung nicht am Volk vorbei regieren, und doch muss sie eben auch eben, da sind wir wieder beim Erklären, Erzählen, dann eben erklären, warum ist das so wichtig? Und genau daran fehlt es diesem Kanzler, daran fehlt es auch dieser Regierung. Wenn er das besser machte, dann würde ich auch schätzen, dass man das, Stichwort, wir machen die Rente enkelfähig, ist ja immer so ein bisschen so das Ding, mit dem man auch eigentlich daran herangehen könnte, könnte er das dann auch eben besser rüberbringen. Nur das gelingt ihm eben nicht, und ehrlicherweise, er versucht es auch gar nicht genug.
Aber das Absurde ist ja auch, dass bei diesen Reformen, da steht immer eine Reform neben der anderen. Große, wichtige Reformen stehen neben so albernen Vorschlägen wie mit der Krankschreibung vom ersten Tag oder telefonischer Krankschreibung. Dinge, die aber genauso, weil sie ja jeden betreffen, genauso dann so emotionalisiert werden. Und das ist, da ist, finde ich, im Wahlkampfzeiten sind da wahrscheinlich auch nicht die günstigsten Zeiten, aber da ist auch von der Regierung überhaupt kein Versuch gemacht worden, da mal eine Debatte zu strukturieren und zu sagen, ja, die Expertenkommission hat vorgesehen, dass es Härtefallregelungen, dass es Übergangszeiten gibt, und da müssen wir nicht immer wieder von dem Dachdecker, ich habe übrigens einen Dachdecker kürzlich gesprochen, der gesagt hat, die gehen schon ab 50 nicht mehr aufs Dach, aber wir haben andere Arbeit für die, also insofern ist das nicht immer ganz so schwierig oder ganz so, was dann immer so symbolisch vorhergeht. Getragen wird. Aber das Problem ist natürlich, dass man jetzt hier einerseits die große Rente, wo ja wirklich monatelang sehr intensiv eine Kommission mit drei Bundestagsabgeordneten gearbeitet hat und echt was auf die Beine gestellt hat, dass wir das jetzt nebenher so mit zerreden, genauso wie Krankschreibung oder Unterhaltsvorschuss soll weg, Wohngeld und so, alles diese Dinge, wo man sich sagt, das sind natürlich auch auffallend viele Punkte, wo man sagt, warum muss das jetzt gerade das sein? Wir könnten auch mal über ein paar Subventionen oder über andere unsinnige Sachen reden. Aber das ist immer alles gleich viel wert.
An dem Punkt würde ich gerne tatsächlich rein, weil wenn man sich anschaut, wer in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen die AfD gewählt hat, wenn man das, gibt es ja die unterschiedlichsten nach Alter, nach Geschlecht, nach finanzieller Lage. Menschen, die in schlechter finanzieller Lage sind, haben zu 65% die AfD gewählt. Muss man sich da nicht schon fragen, und das ist eine Frage, die ich in die ganze Runde stelle, macht diese Bundesregierung Politik an diesen Menschen vorbei, oder ist das wirklich ein reines Erklärungsproblem?
Na, beides stimmt nicht. Es ist weder, natürlich, ich habe doch eben gesagt, Gerhard Schröder hat mit der Agenda 2010 eine super Erzählung geliefert. Es hat auch nichts geholfen. Am Ende sind unpopuläre Maßnahmen eben unpopulär.
Und, aber es gibt ja auch unpopuläre Maßnahmen wie eine Vermögenssteuer. Die ist halt bei anderen Menschen unpopulär.
Ja, ich glaube, unpopuläre Maßnahmen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass diese Reformvorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, notwendig sind, um Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen und den von Anna Lehmann schon angesprochenen wirtschaftlichen Niedergang zu stoppen. Und da ist eben jetzt gefragt, dass man durchzieht.
Und ich glaube nicht. Also mal ehrlich, also wir reden hier von Dingen, die Menschen ganz konkret in ihrem Alltag betreffen. Und viele machen sich eben Sorgen. Also wer zum Beispiel Angehörige hat, die er pflegen muss, oder wer in einem Alter ist, wo er denkt, wo sie denkt, ich bin bald pflegebedürftig, der macht sich natürlich Gedanken, wie kriege ich eigentlich den Eigenbeitrag für die Pflege gestemmt, haben meine Kinder dann überhaupt noch was davon und so weiter. Also das betrifft konkret den Alltag ganz vieler Menschen und da kann man nicht sagen, Augen zu und durch, ist halt unpopulär, aber da müsst ihr mit leben. Ich glaube, es braucht einerseits die Sensibilität zu sagen, wir müssen Menschen davor schützen vor Armut, also keiner darf durch die Pflege verarmen. Ist meine Meinung. Und wir müssen das Gefühl haben, in der Gesellschaft geht es gerecht zu. Also wenn diejenigen, die Einkommenssteuer bezahlen, die Sozialbeiträge bezahlen, wissen, sie müssen künftig mehr leisten, sie kriegen weniger Leistung und dadurch, dass die Abgaben steigen, müssen sie mehr bezahlen, dann muss es einen Ausgleich geben. Dann muss es eben auch das Gefühl geben, am oberen Ende wird auch was gefordert. Wir reden aber nicht über eine Vermögenssteuer. Da wird immer pauschal gesagt, das ist leistungsfeindlich, braucht man nicht. Aber es
also
ist
wollen
doch,
wir jetzt wirklich meinen, ja, dass wir die Sozialsysteme mit einer Vermögenssteuer...
Nein, aber es geht doch um ein Gesamtkonzept.
Es geht um ein Gesamtkonzept, der sagt, in einer
Gesellschaft müssen alle ihren Beitrag leisten. Das ist nicht Linkspopulismus, das ist Solidarität
und
Gerechtigkeit.
Und das ist nicht so, dass in Deutschland... Das heißt, dass die Leute, die mehr verdienen, zahlen nicht mehr Steuern. Und das Vermögen wird nicht besteuert in Deutschland?
Wenn zwei sich streiten, erteile ich der Dritten das Wort.
Dankeschön. Nein, das Problem, ich war jetzt relativ viel in Sachsen-Anhalt unterwegs und da waren immer zwei Dinge, die ganz klar waren, egal mit wem man gesprochen hat, keiner mochte Friedrich Merz und ganz viele haben einfach gesagt, das ist eben ungleich, dass es ungerecht zugeht. Da sind solche Sachen wie die PISA-Studie, wo es auch wieder da nach dem Einkommen geht, nach den Familien geht, wie die stehen, wie der Schulerfolg der Kinder ist, bis hin eben zu den Dingen, dass sie sehen, dass es bis in den und dass für den ausgeglichenen Haushalt bis in den Unterhaltsvorschuss reingerechnet wird, wo noch ein paar Millionen weg müssen, während aber wirklich Kapital und Arbeit völlig unterschiedlich besteuert werden. Also das eine ist, kommt ungeschorener davon, während, wie das Anna Lehmann schon gesagt hat, die Einkommensteuer bezahlen, einfach nochmal wissen, dass da mehr ist. Bis hin zur Pflegeversicherung, wo man sich jetzt auch überlegt, dass dann vielleicht die privaten Versicherungen da auch mal mit herangezogen werden. Das sind alles Überlegungen, die man jetzt hat, unter dem Eindruck dieses Denkzettels dieser Wahl. Aber ich finde, das muss auch schon vorher einfach mal klar sein, wie ausgewogen sind denn unsere Einsparsachen? Denn seien wir mal ehrlich, das, was jetzt hier am Wohngeld eingespart wird, an dem Unterhaltsvorschuss und den anderen Dingen, das ist doch nicht, um unsere Wirtschaft flott zu kriegen, sondern das ist, um einfach mal einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen. Das hat überhaupt keine Auswirkungen. Da sind wir nächstes Jahr, springt deswegen die Wirtschaft nicht unbedingt an. Also insofern muss man doch auch mal erklären, wir müssen hier einsparen. Da muss wirklich jeder einen Beitrag zahlen. Und da ist eine Schieflage, eine gefühlte Schieflage da und meiner Meinung nach auch eine echte.
Gefühlte und echte?
Beides. Also tatsächlich müssten wir über manche Subventionen, glaube ich, stärker sprechen. Da gibt es auch eine ganze Reihe, von denen man jetzt sagen würde, das trifft dann vielleicht gar nicht so sehr die am unteren Einkommensrand, beispielsweise Dienstwagenprivileg, solche Dinge gibt es ja, aber die könnte man viel mehr sprechen. Zugleich allerdings muss man einfach auch festhalten, der Staat kann sich eben bestimmte Dinge so nicht mehr leisten. Und natürlich müssen wir dann auch bei den großen Posten schauen, und das ist eben im Bereich Arbeit und Soziales, das ist der größte Etat in dieser, im Haushalt, die gerade diese Woche jetzt verhandelt wird. Natürlich muss man da dann auch ran. Und es wäre wiederum auch da populistisch zu sagen, man kriegt das alles nur über eine Vermögenssteuer hin oder überhaupt höhere Steuereinkünfte, Erbschaftssteuer reformieren, das sind so die Antworten, die dann aus der SPD dazu kommen. Das ist einfach Quatsch.
Und, werden die aus der SPD jetzt noch stärker kommen, weil die SPD jetzt vielleicht noch mehr Druck machen kann, möchte, weil eben auch der Kanzler so angeschlagen ist?
Das ist zu befürchten. Ich würde sagen,
die SPD ist ja eigentlich, also ich meine, die SPD-Führung ist eigentlich auch angeschlagen. Die sind jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen. Schwierige Wortwahl bei dem Wahlergebnis, ich merke es selbst. Aber da hat man ja sein Ergebnis gefeiert. Abwarten, wie das in MV und in Berlin wird, ob dann nicht auch Baas und Klingbeil wieder angezählt sind.
Also ich würde hoffen, dass da aus der SPD verstärkt die Verteilungsdebatte geführt wird. Und das haben sie auch schon mehrfach angekündigt. Aber ich bin natürlich auch Realistin. Ich sehe ja, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, das linksgrüne Lager ist jetzt nicht gerade im Aufwind. Und es ist auch nicht in der Mehrheit in Deutschland. Das Tragische ist ja, dass ganz viele Leute, die gerade Sorgen haben, und die sagen, ich bin in meinem Alltag, also das funktioniert alles nicht. Und die ganz viele Sachen nennen, die nicht funktionieren, die Schulen, die Pflege etc., dass die eine Partei gewählt haben, die eigentlich nichts für sie tun will. Also die AfD will Vermögenssteuer, die ist jetzt ausgesetzt, will sie ganz abschaffen, Erbschaftssteuer streichen, will Topverdiener entlasten und so weiter. Also sie will bei denen kürzen, die sozial, also auf den Staat angewiesen sind. Also sie macht eigentlich das Leben für diejenigen, die jetzt schon Sorgen haben, schwerer.
Also die verspricht Leute aber das Gegenteil. Rechtspopulismus, und deswegen müssen wir jetzt mit linkspopulistischen Ideen dagegen angehen.
Ich glaube, Linkspopulismus ist sehr pauschal. Also man kann sich ja auch mal mit den Ideen, die da im Raum stehen, auseinandersetzen. Also die DEW hat eine ausgezeichnete Analyse zur Vermögenssteuer vorgelegt. Das ist ein 15-seitiges Papier, das können Sie sich einfach mal durchlesen und dann können Sie beurteilen, ob das populistisch ist oder nicht.
Aber Vergesellschaftung von Wohnungsbauunternehmen ist populistisch, da können wir uns darauf einigen.
Nicht unbedingt. Das ist mir gerade nicht gefallen.
Aber ich meine, wir müssen ja jetzt gar nicht hier in dieses kleine durch. Ich frage mich ja, warum im letzten Jahr eine Reformregierung oder ein Reformkanzler, der sagt, das muss hier ganz viel, wir können uns hier ganz vieles nicht mehr leisten, an den Staat geht und uns dann erstmal eine monatelange Bürgergelddebatte aufzwingt, die null Einsparung gebracht hat oder ganz wenig. Aber erstmal wird in die ganz falsche Richtung debattiert, sodass nämlich, dass hier Leute, die wenig haben, auf Leute runterschauen, die noch weniger haben. Das ist so mal so klein gegen noch kleiner, während woanders, und das können Sie ja jetzt auch populistisch nennen oder linkspopulistisch, Tatsache ist dann, solange wir jetzt über 30 Milliarden, 20 Milliarden, 5 Milliarden Einsparungen beim Bürgergeld geredet haben, wie viel ist es geworden? Ein paar Millionen. Solange haben wir natürlich über diese anderen Sachen, da haben wir auch beispielsweise nicht über Ehegattensplitting gesprochen. Das ist zum Beispiel auch was, was den Mittelstand betrifft, was sich dieser Staat auch noch leistet. Jedes Jahr Milliarden. Da kann man auch sagen, warum muss das sein, dass der Mann Turbo-Karriere macht und die Frau Teilzeit arbeitet? Oder die Frau macht Turbo-Karriere und der Mann arbeitet Teilzeit.
Rechnen Sie damit, dass eine Bundesregierung, die sich gerade so und relativ glücklich dann in die Sommerpause gerettet hatte mit, jetzt haben wir dieses große Reformpaket, rechnen Sie damit, dass die jetzt unter dem Eindruck von Sachsen-Anhalt große Baustellen nochmal aufmacht?
Eigentlich nicht. Ich glaube, dass da die Kraft nicht dazu da ist. Aber was ich sagen will, ist, dass der Webfehler schon am Anfang lag.
Also das stimmt auch an ganz anderer Stelle, glaube ich, noch. Man hätte, glaube ich, das, was man jetzt in diesem zweiten Herbst der Reform, so er denn gelingen mag, viel, viel früher machen müssen. Man hätte das eigentlich ganz an den Anfang der Legislaturperiode setzen müssen. Und anstelle dessen war es tatsächlich dann eben jene Bürgergelddiskussion, die am Ende zu so einer Phantomdebatte und auch zu einer Phantomreform, die am Ende gar nicht so eine große war, jenseits des neuen Etiketts darauf, dass es nicht mehr Bürgergeld heißt, geworden ist. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Und umso mehr müsste es jetzt eigentlich was werden. Aber ich glaube auch, es wird nichts, weil es jetzt einfach viel zu viel Selbstbeschäftigung innerhalb der Parteien gibt. In der CDU brennt der Baum, das muss man so sagen. Man sieht das noch nicht, ne? Man sieht noch nicht so viele Flammen, die jetzt wirklich hochschlagen bis in die Baumwipfel und den Kanzler erreichen. Aber man riecht es, man merkt den Rauch, es vogelt richtig so unten im Stamm. Und das wird wahrscheinlich jetzt entweder nach den zweiten Wahlen, nach der MV- und Berlin-Wahl dann zu einem richtigen Feuer werden können. Oder auch, es gibt noch weitere Anlässe später, die Junge Union macht noch einen Deutschlandtag, auch da kann sich wieder was entladen. Das sind alles so Kipppunkte auf der Strecke, wo es alleine in der Union, aber auch bei der SPD jetzt halt ganz viel nur um sich selbst geht. Und das ist ein echtes Problem.
Aber wo es wohin kippen kann, wenn wir ja vorhin schon gesagt haben, ja, der Kanzler wird nicht gestürzt werden.
Tatsächlich, also ich sehe es auch so, also es wird jetzt wahrscheinlich nicht in einen richtigen Sturz dann fallen, aber es wird dann ein immer weiteres Lamentieren und wir müssten doch eigentlich, und am Ende sind sie dann quasi nur noch dabei, um sich selber dann zu kreisen und womöglich sich dann nur noch aus sich selbst heraus dann zu blockieren, gerade weil es eben diesen Sturz, so der Kanzler es nicht will, und ich schätze auch, er will das nicht.
Er hat so lange darauf hingearbeitet, genau, dort zu sein,
so wo er ist. Hat er darauf hingearbeitet, er wollte es unbedingt, und warum sollte er jetzt dann vorzeitig sagen, nee, jetzt, ich habe keine Lust mehr. Das wäre der einzige Ausweg, wenn man das so wollte, ne? Und da glaube ich nicht, dass das so weit kommen wird.
Eine Frage. Gesetzt den Fall, die ziehen jetzt durch, diese Reform, so wie Sie sie vereinbart haben. Die gehen in den Bundestag, es gibt kleinere Änderungen. Die ziehen das Ganze jetzt durch. Der Kanzler bleibt weiter unbeliebt oder sinkt sogar noch ab. Wo stehen wir dann bei der nächsten Wahl? Denn das wissen wir auch alle, bis Reformen wirklich spürbar sind bei den Menschen. Das dauert. Wo steht die CDU dann bei der nächsten Wahl, wo der Kanzler ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr antreten würde, aus Altersgründen?
Also wir reden von der Bundestagswahl.
Ja.
Naja, zunächst mal ist ja gerade das der richtige Fokus, dass man, die CDU ist eine Machtpartei, und diese DNA am Ende auf die Macht zu gucken, ist, glaube ich, das, was sie dann auch jetzt nochmal zusammenhält. Und strategisch ist einfach ein Kanzlertausch höchst riskant. Und diese selbst diejenigen, die jetzt kokeln und die unzufrieden sind und so, das ist ja alles richtig. Und seine Fehler sind manchmal schmerzhaft. Aber der strategische Blick wird in der Union am Ende doch zählen. Und der bedeutet, dass ein Kanzlertausch jetzt zu viele Risiken birgt. Und dass es viel besser ist, in 2 Jahren zu gucken, mit wem gehen wir in die nächste Bundestagswahl.
Was glauben Sie, wo die Partei dann steht, wenn der Kanzler die Unbeliebtheit weitergeht und die Reformen noch nicht spürbar sind?
Klar, aber man muss dann eben die Fälle mal durchgehen. Angenommen, wir kriegen jetzt irgendwie einen halbwegs glatten Wechsel auf Hendrik Wüst hin. Stellen wir uns das mal vor, was schon sehr wild ist. Also der Kanzler sagt, dass er krank ist. Der Bundespräsident sagt, okay, versucht es doch noch mal mit einem anderen. Dann wählen die also den...
Oder die Bundespräsidentin.
Die Bundespräsidentin, wenn es noch länger dauert. Aber wir wollen ja diesem Herbst...
Kommt ja auch noch,
also Steinmeier tritt jetzt noch nicht vorzeitig zurück, hoffentlich, sondern wir haben da noch Zeit. Also dann wird der Wüst gewählt und dann wird die Stimmung auf einmal gut sein. Also ich meine, auch Wüst wird auf dem Bundesparkett erstmal volle Beobachtung kriegen. Dann wird nicht die Stimmung auf einmal besser sein. Das heißt, die Wette darauf, dass man in 2 Jahren besser dasteht, wenn man jetzt auf Wüst geht, ist ja auch nicht so, ist auch eine Wette mit vielen Variablen. Ja? Und dann auf Söder zu gehen, auch nicht schlecht, aber hat auch was von Zockerei. Ja. Ja. Also, und typisch CDU wäre, und ich setze darauf, dass sie noch auf ihrer DNA sind, typisch für die CDU, Kanzlerwahlverein. Die CDU ist ja gerne Kanzlerwahlverein, im Gegensatz zur SPD. Die SPD mag ihre Kanzlerin.
Ich würde gerne wirklich diesen einen Namen mal kurz... Aber jetzt tatsächlich, Dobrindt, ich weiß, wurde in den letzten Monaten quasi für jeden Posten gehandelt, aber Alexander Dobrindt scheint sich auch in dieser Koalition als einziger zu erweisen, der sowohl mit CDU, CSU als auch SPD kann.
Ja. Also ich meine, gut, wenn Politik nur mit Vernunft arbeiten würde. Ja,
und man muss den Laden ja auch zusammenhalten.
Mit Vernunft, aber da steht natürlich stehen schon viele Leute dagegen. Ja?
Aber Alexander Dobrindt ist doch die Katharina Barley der CSU. Also die ist sozusagen tauglich für jeden Posten. Ich halte das für abstrus. Es gibt einen Faktor, der wird der entscheidende sein, das ist die Wirtschaft. Ob wir Wirtschaftswachstum bekommen oder nicht. Wenn die Wirtschaft anspringt, dann führen wir plötzlich wieder ganz andere Debatten, wenn wir Wirtschaftswachstum haben. Und das ist so ein, das ist 1,5%, die Hoffnung.
Das hat der Kanzler versucht, ja heute als seinen Punkt zu bringen.
Ja.
Es ist natürlich wenig, aber das Gelächter bleibt der AfD da auch im Hals stecken. Also
das ist das Entscheidende. Ob die Wirtschaft wächst, ob die Arbeitslosigkeit wieder sinkt, ob die Auftragseingänge stehen, ob Unternehmen investieren und so weiter. Das sind die entscheidenden Faktoren.
Da hat diese Bundesregierung eben, da sind wir uns dann ja einig, einiges für Gutes getan.
Sie hat einiges dafür getan, genau.
Und
funktioniert halt vieles nicht in ihrer Hand. Ja. Weil die geopolitische Situation so ist, wie sie ist.
Aber Tatsache ist, dass das den Iran-Krieg weiter regieren wird. Diese 12 Stimmen, die Mehrheit, die die Koalition Mehrheit hat. Es wird sich nicht gerade so auswachsen, dass man jetzt geeinter irgendwie vorgeht. SPD und CDU ist halt einfach schon wirklich eine ziemlich konträre Koalition, was das betrifft. Das ich glaube auch nicht, dass es vor Frühling irgendwann und wahrscheinlich dann auch nicht so schnell einen Wechsel geben wird. Aber es wird halt einfach so ein zähes Ring sein. Und das wird keine bessere Stimmung, gerade in der CDU-Fraktion, werden, als wir sie jetzt haben. Und da ist sie schlecht genug.
Aber man muss doch mal über diese Stimmung reden.
Tatsächlich halt wirklich das, was Sie uns auch am Anfang gesagt haben. Es ist eine Arbeitskoalition, ne, die sich drüber geschrieben hat über den Koalitionsvertrag Verantwortung für Deutschland. Ja gut, das ist wirklich das, was ich halt erwarten würde, was eine Regierung hat. Das ist jetzt nichts wirklich mit Esprit oder man muss jetzt keine Vision haben. Wir denken alle an Helmut Schmidt, klar. Aber,
tatsächlich, trotzdem, natürlich denken wir alle dran, muss man nicht.
Ich glaube nicht, dass es jetzt eine große Vision
sagt, man muss besser erklären können.
Aber die externen Faktoren
Moment, ich würde einfach kurz...
Also tatsächlich glaube ich auch nicht, es braucht jetzt nicht irgendwie die ganz große Vision. Ne? Und trotzdem wäre halt schon ein Zielbild, nennen wir es mal so, ist vielleicht ein bisschen kleiner als Vision, hilfreich, jenseits von, wir sind die Arbeitskoalition. Ja. Wir arbeiten ab. Da würde ich schon sagen, dass es das braucht. Das kann der Kollege Resing wieder einwenden, das hat Schröder auch nicht geholfen. Das mag sein, auch er blieb dann unbeliebt und hat es dann trotzdem durchgezogen. Trotzdem würde ich sagen, es ist besser, eine solche Erzählung daneben noch zu haben, als keine zu haben. Und,
die Ampel oder eine wäre Vorstellung doch ohne den Iran, die Ampel wäre ohne den Ukraine-Krieg nicht gescheitert. Und die jetzige Koalition wäre ohne den Iran-Krieg in erheblich einfacherem Fahrwasser.
Naja, gibt's auch die Zölle von Trump und den Ukraine-Krieg. Also es gibt noch die Zölle von Trump und es gibt noch den Ukraine-Krieg. Genau. Also es gibt noch genügend widrige Faktoren drumherum.
Ich will die schlechte Performance nicht alleine auf externe Faktoren schieben. Aber ich glaube, die externen Faktoren sind weitaus wichtiger und gravierender für die derzeitige Lage als eine vorhandene oder nicht vorhandene Erzählung. Und deswegen, das sehen dann Wähler nicht so, wenn sie entsprechend mobilisiert werden. Aber die externen Faktoren muss man schon, glaube ich, stark mit berücksichtigen, oder?
Aber die Wählerinnen und Wähler müssen sie halt trotzdem erreichen.
Ich glaube, man muss sich ein bisschen Beispiel an China nehmen.
Bitte?
Man müsste sich ein bisschen mehr ein Beispiel an China nehmen, ohne jetzt die ganze innenpolitischen Mist.
Aber, das müssen wir erörtern.
Nein, aber die machen ja, also die denken natürlich sehr weit strategisch voraus. Wo würden wir in 5 Jahren stehen, wo würden wir in 10 Jahren stehen? Sie machen das auch sehr öffentlich. Also man kann das genau sehen, was China sich vornimmt. Und dann kann man mal gucken, was haben sie davon erreicht. Und sie haben ziemlich viel davon erreicht.
Jeder macht ganz
anders mit ihren Bürgerinnen und Bürgern.
Aber so ein bisschen mehr Planung und Strategie und sagen, genau darauf arbeiten wir hin. Und das ist und als Staat setzen wir da die notwendigen Rahmenbedingungen.
Aber muss man dann nicht wirklich fairerweise sagen, wenn die Bürgerinnen und Bürger quasi irrelevant sind für die eigene Politik, dann,
nein,
dann
so, kann man so sehe ich das nicht. Aber ich finde, industriestrategisch zu denken schadet nicht. Also, und da kann man ja, man muss ja nicht, also man muss es nicht so machen wie die KP auf einem Volkskongress, aber es gibt ja sowas wie Gewerkschaften, es gibt Arbeitgeber, man kann das auch konzertierte Aktionen nennen, dass man sich mal zusammensetzt und sagt, wo wollen wir denn eigentlich in 5 Jahren sein? Und das fehlt mir.
Ich finde auch, dass eine Arbeitskoalition in der Situation jetzt nicht mehr reicht. Auch nicht wegen der innenpolitischen, sondern wegen den externen Faktoren. Ich fand das sehr bemerkenswert, als der Carsten Wildberger, der ja der Digitalminister ist, kürzlich mal das Grundeinkommen ins Spiel gebracht hat, nach dem Motto, Arbeit wird demnächst ganz anders verteilt sein und wir müssen überlegen, was wir mit denen machen, die keine haben. Also das sind ganz andere, Stichwort KI, das ist immer so ein Spiegelstrich, das bei Friedrich Merz neuerdings in den Reden auftaucht. Aber das ist so grundlegend. Ich glaube, dass da vieles überhaupt noch gar nicht, also dass das gar nicht ansatzweise mit eingeplant ist oder überhaupt überschlagen ist, was da jetzt kommt. Und da glaube ich, dass man sich darauf vorbereiten muss mit einer gewissen Strategie. Wie gesagt, es müsste keine chinesische sein, aber ein bisschen mehr über das, was eine Arbeitskoalition raus so, sich als Anspruch nimmt.
Letztens, ne? Also in Neu-Hardenberg, als ich die Kabinettsklausur da, als ich die Kabinett dort zur Klausur traf, war zum Beispiel eben von KI in der Industrie mehr die Rede, wo man vielleicht noch Frontrunner sein kann, weil uns die Amis und die Chinesen an anderer Stelle schon davongelaufen sind, könnte das vielleicht was sein. Ist aber auch dann nur so ein kleines Strohfeuer gewesen. Das könnte er verfolgen.
Das müsste jetzt genau. Ein Riesending sein und da müsste ganz viel reingehen und dann
auch
reden wir nicht mehr so viel.
Unternehmen übrigens. Ne?
Ja. Also ich bin übrigens für Freiheit und gegen 10-Jahres-Pläne. Ja. Und also ich meine, wir müssen eine Festlegung durch Freiheit, durch Kreativität und doch nicht durch Planwirtschaft erzielen. Also,
aber darum geht es ja gar nicht.
Glaube, jetzt bei der KI jetzt ging es ja eher um Strategie, nicht
genau,
um Planwirtschaft.
Da geht es um Grundlagenforschung dafür, dass man da auch dann entsprechende Anreize setzt, Regulierung runterfährt, dass man entsprechend
Jahren
da dann auch die Firmen dazu befähigt.
Auf dem Schirm ist, bevor wir dann nochmal einen Verbrenner irgendwie
um 10-Jahres-Plan KI geht es, glaube ich, dabei gar nicht.
Also Deutschland hat ja jetzt die erste Rakete ins All geschossen. Die erste Rakete vom europäischen Boden, das ist doch eine positive Nachricht, oder?
Glauben Sie, das wird die Bürgerinnen und Bürger umstimmen? Sie lachen alle. Sie glauben es auch nicht.
Man muss es vielleicht gut verkaufen.
Und dann sind wir wieder bei der Kommunikation. So richtig haben wir das Problem, möchte ich sagen, nicht gelöst bekommen, dass Schwarz-Rot jetzt vor der Brust hat. Wir haben auf jeden Fall aber interessante Lösungsansätze gehört von Ihnen allen. Unsere Zeit ist leider an die letzte Minute gekommen. Deswegen sage ich Ihnen jetzt in dieser Runde nur noch Dankeschön, Frau Lehmann, Herr Schmidt, Herr Resing.
Frau Dankmar, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier mit diskutiert haben. Wir sind mitten in der Haushaltswoche und deswegen wird es auch höchste Zeit, dass wir über den Haushalt reden. Das werden wir morgen machen in der Phoenix-Runde und dann werden wir schauen, wie gut, wie sinnvoll oder eben nicht die Bundesregierung das Geld ausgeben will. Also schalten Sie auch morgen wieder ein und bleiben Sie sowieso dran bei Phoenix.